Ja, ich möchte euch eine Frage stellen. Ist jeder von euch nach diesem Lobpreis ermutigt, überzeugt davon, dass in seinem Leben sich was ändern wird? Dass etwas passiert, dass Gott euch anrührt? Danke, das ist sehr schön. Ich habe bewusst diese Frage nicht gestellt, ist jemand jetzt ermutigt nach diesem Lobpreis, sondern ist jeder ermutigt, nach so einer Zeit in der Gegenwart Gottes zu sagen, ja, ich weiß vielleicht noch nicht genau wie, vielleicht gibt es auch Leute unter uns, die sagen, jetzt ist mal Licht aufgegangen, das ist auch schön, aber dass Leute im Herzen spüren, Gott wird was tun in meinem Leben. Die Dinge werden nicht so bleiben, wie sie sind. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass diese Zeiten in der Gegenwart des Herrn, in dieser Zeit, wo wir hier ihm unsere Lieder singen, dass das nicht einfach eine Zeit ist, die wir hier irgendwie rumbringen wollen, sondern das ist eine Zeit, wo in unserem Herzen Glauben wachsen soll. Ich würde fast sagen, Glauben wachsen muss. Weil wir haben diese Zeiten sind so wertvoll. Und ich möchte euch das wirklich nach so einer Zeit ins Gedächtnis rufen. Und wenn da der eine oder andere sagt, so richtig hat sich da an meinem Glauben nichts getan, so richtig war das jetzt, für mich war es fast ein bisschen lang oder wie auch immer, dass wir da eine neue Sichtweise bekommen. Die Bibel spricht mal davon, dass wir verändert werden, allein durch diese Tatsache, dass wir ihn anschauen. Wenn wir ihn anschauen, werden wir verändern. Und das ist etwas, was wirklich, wo ich sehr froh bin, dass es bei uns hier, dass Gott uns da, und der Heilige Geist uns das gezeigt hat und hat gesagt, Mensch, leg da Wert drauf. Wir haben vor uns in einer von den letzten Liedern war so eine Liedzeile, die mich bewegt hat. Wenn dein Name nur erwähnt wird, wirkst du Wunder unter uns. Das ist der Grund, warum wir hier vielleicht manchmal 10 Minuten lang singen, Jesus, hoch erhoben sei dein Name, oder was uns auch gerade in dem Moment bei den Lobpreisern einfällt. Wenn dein Name nur erwähnt wird, wirkst du Wunder unter uns. Es gibt Dinge, die können wir nicht vielleicht momentan alles mit unserem Verstand erfassen. Es gibt Dinge, wo wir momentan keine Lösungen haben. Aber was die Bibel sagt und was dort hilft, was Veränderung bringt, ist, wenn wir den Namen Jesus erwähnen, wenn wir ihn nennen und sagen, Herr, wenn du kommst, ändern sich Dinge. Wenn du in meinem Leben eingreifst, gibt es Wunder, gibt es Fortschritt, gibt es Heilung, gibt es wieder gerade Gedanken und gibt es auch wieder Wachstum. Und das ist etwas, was mir auf dem Herzen ist, so ein bisschen das Thema für das, was mir persönlich auf dem Herzen liegt. Ich möchte wieder, mit Sicherheit nicht neu, aber ich möchte wieder unsere Sinne schärfen, dass unser Leben mit dem Herrn etwas mit Wachsen zu tun hat. Und zwar ständig. Ich war sehr ermutigt, dass wir in unserer Gebetszeit vor dem Gottesdienst, ich hatte das so ein bisschen hier, ich hoffe, dass ich einen roten Faden finde, ich habe da so ein paar Notizen, ein paar Bibelstellen auf meinem Notizbüchel und dachte, Mensch, ja, es geht darum, dass wir weiter wachsen, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht zurückgedrängt werden von den Umständen. Und es kam im Gebet dieser gleiche Impuls und da habe ich mich sehr gefreut, dass wir auch in dieser Gebetszeit, obwohl ich mit niemandem darüber gesprochen habe, diese Sache kam, Herr, wir sind zu keinem Moment in unserem geistlichen Leben, können wir so bleiben, wie wir sind. Gott hat immer etwas vor, mit uns weiterzugehen, hat immer vor, dass sich etwas bewegt und dass wir mit ihm uns entwickeln. Und nun haben wir aber manchmal Die Tatsache, wenn wir so in unser Leben schauen, dass wir manchmal das nicht so spüren. Manchmal denken wir, es tritt etwas auf der Stelle. Und das kann verschiedene Ursachen haben, warum das so ist. Und ich möchte zwei Dinge nennen, die uns auch das Wort Gottes sagt, warum wir manchmal so diesen Eindruck von unserem Leben haben, Mensch, hier geht ja gar nichts vorwärts, hier bewegt sich ja gar nicht. Und das eine kann sein, dass der Herr noch ein Stück auf etwas wartet, auf eine Entscheidung wartet in deinem Leben, wo du aktiv etwas tun sollst, wo du aktiv sagen musst, Herr, jetzt, das, was mir schon lange bewusst ist, jetzt entscheide ich mich dazu, jetzt werde ich diese Entscheidung treffen, jetzt werde ich den Weg gehen. Das kann so ein Grund sein, dass auch Gott so ein bisschen sagt, es ist nicht so, dass du mit deinem Wachstum auf der Stelle trittst, aber wenn du nicht Entscheidungen triffst in die richtige Richtung, wenn du nicht meinetwegen vergibst oder wenn du nicht mich Herr sein lässt über deine Wünsche, über deine Zeit, über dein Geld, dann kannst du mit mir nicht weiter wachsen. Und das andere, was natürlich sein kann, auf das will ich auch noch eingehen, ist natürlich, dass der Teufel nicht daran interessiert ist, dass wir weiter wachsen. Er setzt eben alles daran, um uns zu entmutigen, um dass wir auf der Stelle treten. Und das Ergebnis dieses Stillstands ist natürlich, dass im Geistlichen gesehen am Bau des Hauses am Herrn, entweder in deinem Leben oder in dem Leben einer ganzen Gemeinde, die Dinge zum Stillstand kommen. Aber ich möchte mit einem Bibelvers noch einmal darauf eingehen, zu diesem ersten. Wenn wir in so einer Situation, wo du dich vielleicht befinden kannst, wo Gott so ein bisschen sagt, du, ich möchte dir oder ich habe dir schon lange was aufs Herz gelegt, aber Mensch, bitte verhindere doch die nächste Ehrenrunde, bis du mit mir wieder an dem Punkt bist. Ich weiß nicht, wer länger in dieser Gemeinde ist, der erinnert sich vielleicht an diese sehr eindrückliche Predigt mit diesem Punkt, wo wir stehen und dann mit dieser Ehrenrunde um diesen Punkt, wenn wir die falsche Entscheidung treffen. Dann kann es sein, dass es halt Menschen unter uns gibt, die sind schon seit Monaten oder seit Jahren damit beschäftigt, Ehrenrunden zu drehen. Um den ominösen Punkt, wo Gott sagt, hier will ich mal ran. Und wenn wir uns in so einer Situation befinden, sollst du nicht glauben, dass Gott die Verheißung, die auf deinem Leben liegt, dass er sagt, weißt du was, das hat eigentlich keinen Sinn. Ich habe mich irgendwie getäuscht und ich habe dir mehr zugetraut und ich nehme das irgendwie zurück, sondern es geht darum, dass Gott sagt, du sollst in deinem Leben etwas tun. Ich möchte einen Bibelvers lesen aus dem 2. Petrus, der das aufnimmt, der das zum Inhalt hat, 2. Petrusbrief 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wenn du in deinem Leben an einem Punkt bist, in deinem geistlichen Leben an einem Punkt bist, wo du der Meinung bist, irgendwie geht nichts vorwärts, irgendwo befinde ich mich seit Jahren, trete ich da auf der Stelle. Oder vielleicht auch kürzer, vielleicht hast du nur in der letzten Woche den Eindruck, dass du auf der Stelle trittst, aber vielleicht auch schon viel länger. Und wo Zweifel angefangen haben, die großen Verheißungen, dass ich weiß, was ich, für was mich der Herr alles benutzen will. Jeder weiß das selber, was er vielleicht auch im Gebet und von verschiedenen Segnungen schon empfangen hat. Und sagt, irgendwie geht's nicht los. Vielleicht oder es könnte sein, dass Gott möchte, dass du in einem entsprechenden Punkt in deinem Leben eine Entscheidung triffst. Vielleicht wieder ihm mehr zu vertrauen, vielleicht auf jemanden zuzugehen, vielleicht zu vergeben. Oder vielleicht etwas zu lassen, wo du schon lange weißt, eigentlich gefällt das nicht dem Herrn, dass ich das immer noch tue. Und Gott möchte, dass du Raum, Platz hast, darüber umzukehren, davon umzukehren. Eben Buße zu tun heißt ja umzukehren, einen neuen Weg zu gehen, damit du nicht verloren gehst. Die Gefahr bei Stillstand und die Gefahr, wenn wir registrieren, dass unser geistliches Wachstum auf der Stelle tritt, und ganz ehrlich gesagt, ist es sogar nicht mal richtig ausgedrückt, dass unser geistliches Wachstum kann eigentlich gar nicht auf der Stelle treten. Es ist eigentlich mit einem Rückschritt verbunden. Eigentlich bewegt es sich doch. Wie sagt man, und sie dreht sich doch und du wächst doch. Aber du kannst in die falsche Richtung wachsen. Du kannst dich zurückentwickeln. Und das hat was damit zu tun, dass die Gefahr, die berechtigte Gefahr besteht, dass du am Ende verloren gehst. Aber das ist alles kein Spiel. Das ist nicht irgendwie, naja, heute hat mir das im Gottesdienst nicht so viel gegeben und in der letzten Woche hatte ich nicht so viel Zeit zum Bibellesen und vielleicht dünkt es mich später da mal wieder mehr zu tun. Das ist nicht irgendein Spiel. Das ist nicht irgendwie, Gott, du darfst in meinem Leben auch einmal mich segnen, sondern wir haben unser Leben an ihn abgegeben. Wir haben unser Leben an ihn ausgeliefert und weil du damit sein Eigentum bist, wenn du das getan hast, wenn du solche Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast, da bist du sein Eigentum. Und Gott möchte von seinem Eigentum nichts verlieren. Er ist schließlich der Besitzer von dir. Er ist der Besitzer von vielen wertvollen Perlen hier im Raum und über dem Raum weit hinaus, weltweit. Und Gott hat kein Interesse daran, sein wertvoll erworbenes Eigentum wieder zu verramschen und zu verlieren. So ist Gott nicht. Bei Gott herrscht Ordnung. Und bei Gott herrscht auch ein gewissen Stolz auf seinen Besitz und ein gewisses, ein Eifer darum, ich will mein Eigentum erhalten. Das ist nicht, ich hab dich nicht irgendwie erkauft, und das ist eine ganz andere Predigt, aber er hat uns ja erkauft mit dem Blut seines Sohnes. Sein eigener Sohn ist gestorben dafür, dass du erkauft bist. Und es liegt ihm sehr am Herzen, dass wir nicht verloren gehen. Und diese ganze Thematik mit dem Verlorengehen, mit Raum haben, zur Buße und wieder, das hat was mit unserem Wachstum zu tun. Und unser Wachstum hat wieder was zu tun mit unserer Aktivität oder im negativen Sinne halt mit Passivität. Und wenn sich da nichts bewegt, wenn wir da nicht weiterkommen, dann besteht die Gefahr, dass wir verloren gehen. Und wenn du im Moment so so ein deutliches Zeichen hast, dass sich da bei dir nichts bewegt und dass du schon lange auf Antworten vom Herrn wartest und irgendwie der Meinung bist, dass die Verheißungen, die er dir gegeben hat, vielleicht doch nie in Erfüllung gehen werden, seh die Langmut deines Herrn als etwas an, die Geduld des Herrn als etwas an, was dir dienen soll zur Rettung. Und frag dich, das ist, habe ich schon öfters mal gesagt, bete die Gebete, die wir aus den Psalmen kennen, wo David sagt, ich gestatte dir, mein Herz anzuschauen und ich gestatte dir zu zeigen, wie du es wirklich meinst. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, Gott möchte, dass wir wachsen, und wachsen ist auch gesund. Wir hatten uns in der letzten Woche auch in unserem Jups darüber unterhalten, dass es ganz, ganz wichtig ist und dass Gott auch verschiedene Phasen hat in unserem Leben, wo wir wachsen und wo wir natürlich auch immer wieder diese zweite Geschichte auch sehen, dass der Teufel auch möchte, dass das in irgendeiner Weise zum Stillstand kommt. Und mal schauen, wie wir zeitlich da hinkommen. Ich habe noch eine geniale Geschichte gefunden. Die können wir dann mal lesen, mal durchgehen, wie das schon immer Gottes Ziel war, Dinge wieder aufzubauen, Dinge, die vielleicht schon mal da waren, wieder herzurichten, dass etwas gebaut wird, dass etwas wächst, und wie der Teufel versucht, das irgendwie zum Stillstand zu bringen. Und wir hatten da eine Stelle uns angeschaut, wo du daraus ableiten kannst, dass es in unserem Leben verschiedene Wachstumsphasen gibt, auch in unserem geistlichen Leben. Die Bibel spricht da so von dem Kindesalter und von diesem Jünglingsalter und von einem Mannesalter. Und jede Phase in diese Entwicklungsphasen, die haben einen anderen Charakter. Das fühlt sich anders an. Und wir haben uns da gegenseitig auch ausgetauscht. Und wir haben also festgestellt, dass dieses Wachsen im Kindesalter in vielen Stellen irgendwie das Schönste ist. Weil das ist so klar und so eindeutig und da geht's einfach aufwärts. Wie man das eigentlich von unseren Kindern im Praktischen auch sieht. Wenn du irgendeinen Neffe und Nichte hast oder sowas, den du lange nicht gesehen hast und wo du dann mal wieder hinkommst zu irgendeinem Geburtstag, oh, du bist aber gewachsen. Fällt uns bei den eigenen Kindern nicht ganz so auf, weil wir sie tagtäglich sehen. Aber wenn du so jemanden hast, den du nicht ganz so regelmäßig siehst, oh, du bist aber gewachsen. Und in dieser Bibelstelle im Johannesbrief schreibt der Johannes darüber, dass dieses Kindesalter davon geprägt ist, dass wir den Vater erkennen in der Form, dass er Sünden vergibt. Das ist so das Erste. Diese großen Brocken in unserem Leben, die uns von der Nachfolge abhalten oder ihn überhaupt erstmal zu erkennen, überhaupt mal zu sagen, Mensch, es macht Sinn, mit Gott zu gehen. Und das sind im Kindesalter, wo Gott so sagt, Mensch, das sind so diese Sachen. 1. Johannes 2, Vers 12 ist diese Passage, 12, 13 und 14, wo das drin steht, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Da gibt es so eine Phase, wo ich selber das auch in meinem Leben erlebt habe, wo du fast täglich merkst, oh, wieder was weg, wieder eine Last weg, wieder weitergehen und wieder ist etwas, wo Gott sagt, Mensch, das nehme ich dir auch ab und das vergebe ich dir und irgendwie macht das echt Spaß, dieses Kindesalter. Da hat man, da ist alles so neu, da ist alles so frisch und man fühlt sich halt in vielen Punkten so schnell frei und das ist halt einfach ein Drive. Dieses Kindesalter ist einfach cool. Und das ist einfach schön. Und man möchte das gerne für alle Zeit festhalten. Und dann werden wir aber älter. Und ich denke, dass manche das schon erlebt haben. Ich denke nicht nur manche, ich denke, jeder hat das so erlebt, wie sich dann in unserem geistigen Leben, in unserem Wachstum auch so ein bisschen Mühseligkeit einstellt. So ein bisschen, manche Dinge gehen schwer. Vielleicht auch ausgelöst durch eine Enttäuschung. Ein Gebet ist nicht erhört worden. Oder jemand, dem ich sehr vertraut habe, hat mich enttäuscht. Oder etwas ist nicht so schnell gegangen, wie ich wollte. Und wir kommen so in das Jünglingsalter. Wir kommen so langsam, aber sicher dann dahin, wo wir die Erfahrung machen, dass manches auch sich manchmal nicht so schön anfühlt. Und ich habe da bei diesen Überlegen, weil ich da mich da auch schon längere Zeit damit halt auch schon befasst habe, dass diese Sachen, was ist denn, wenn Dinge so ein bisschen zum Stehen kommen oder so. Ich hab mich erinnert, dass ich das irgendwo mal gelesen habe, dass eben unser geistliches Leben, unser ganzes Vorwärtsgehen mit dem Herrn und am Ende, hoffen wir alle und glauben wir alle, dass wir bei ihm auch ankommen, das ist eben kein Sprint. Das ist eben kein 100-Meter-Lauf. Unsere Nachfolge hat mehr den Charakter eines Marathonlaufes. Das heißt, Geduld ist gefragt, Ausdauer ist gefragt. Ja, vielleicht mal an einer Station, wie das manchmal beim Marathonlauf gibt, da gibt es ja schon Verpflegungsstationen, da kannst du mal wieder einen Becher Wasser aufnehmen oder einen Iso-Drink, wo du sagst, oh, ich bin froh, dass es jetzt mal hier diese Verpflegungsstelle gibt, wo ich mal wieder ein bisschen ein paar Energiestoffe aufnehmen kann. Und so ist es mit unserem geistlichen Leben auch. Es bleibt erfahrungsgemäß aus unserer eigenen Erfahrung, es bleibt eben nicht in dem Kindesalter. Und das ist eigentlich auch gut, weil das Schöne bei dem Kindesalter ist, dass alles irgendwie schnell geht und alles, aber ein Kind ist auch unmündig. Ein Kind bekommt auch alles gesagt und muss auch alles gesagt bekommen, damit es nicht über die Stränge schlägt. Und so ist es gut und richtig, auch in unserem geistlichen Wachstum, dass wir in das Jünglingsalter kommen. Und dort ist die Art und Weise, wie wir unseren Herrn kennenlernen, wie wir das aufnehmen, kriegt das einen anderen Charakter. Und da sind Dinge, spielen mehr eine Rolle, wie ich entwickle mich. Ich entwickle mich in meinem eigenen Charakter. Ich werde geschliffen vom Herrn. Es werden so die Feinheiten abgetragen. wo es manchmal, wenn du so Feinheiten abträgst, ich weiß nicht, ein Feinmechaniker wird mir vielleicht recht geben, da geht das zehntelweise. Wenn die etwas ganz genau herstellen müssen, ein Werkzeugmacher oder jemand, da macht das zehntelweise und misst wieder nach und wieder nach. Da ist nicht die große Feile am Werk und sagt, jetzt donnern wir erstmal was weg. Da muss man vorsichtig sein, weil man will genau auf dem richtigen Maß stehen bleiben und dann nicht unter Maß sein. Und so ist das mit Gott auch. Manche Dinge gehen vielleicht millimeterweise, werden bearbeitet. Und dort dieser Charakter dieser oder diese Merkmale dieser Entwicklungsstufe ist, da legt Gott Wert drauf, auf das Festigen, auf das Kämpfen und auf das Überwinden. Die jungen Männer sind in diesem Johannesbrief erwähnt oder wird gesagt, dass die jungen Männer das Böse überwunden haben. Diese ganzen Charaktereigenschaften dran zu bleiben, die ganzen Charaktereigenschaften nicht aufzugeben und einfach auch mal was zu stemmen, etwas zu heben, etwas einfach dort mal richtig zuzupacken und sich nicht überwinden zu lassen, nicht von jedem Wind der Leere umblasen zu lassen und wieder enttäuscht und wieder was Neues, das kennzeichnet das Jünglingsalter. Eben aber gepaart mit diesen Dingen, wo Gott sagt, du, hier müssen wir mal noch ein bisschen rangehen an diese Charaktereigenschaft oder an diese Neigung, die du so hast. Hier will ich einfach mit dir ein Stück weiter wachsen. Und immer wieder diese Geschichte, du hast immer wieder in diesen Wachstumsprozessen diese Chance zu sagen, ich steig aus. Ja, das immer nur, dass wir das im Hinterkopf haben. Wir haben ja immer so schön gesagt, bei uns in der Gemeinde, es ist alles freiwillig. Und Gott sagt das auch. Gott zwingt niemanden. Wenn du der Meinung bist, dass du an dieser Sache nicht ranrühren willst, dass du nicht weitergehen willst und dass dir der Preis zu hoch ist für diese Veränderung, dann nimmt Gott nicht die Verheißung zurück über deinem Leben und sagt aussortiert, sondern dann lässt Gott dich möglicherweise diese berühmte Ehrenrunde laufen. So, okay, dann frage ich dich später nochmal zu dem gleichen Thema. Willst du jetzt da rangehen? Ja, und selbst da sollen wir nicht stehen bleiben, weil unser Haus, also unser geistliches Haus, ist ja zu vergleichen mit einem Bau. Das macht ja die Bibel sehr gerne. Sie sagt ja dann auch in dieser Epheserstelle, dass wir ein geistliches Haus sind und dass es da immer was zu tun gibt und irgendwann soll das eben auch fertig sein und soll das weitergehen und diese Altersstufe, die dann danach folgt, ist dieses Mannesalter. Und das hat wieder einen anderen Charakter. Und in diesem Mannesalter, das ist auch geprägt davon, dass wir den Herrn, den Vater erkennen, wie er wirklich ist. Das hat was mit Sicherheit zu tun. Das hat was damit zu tun, sicher zu sein. Und was ich auch glaube, wie diese Phase, diese Entwicklungsphase, diese geistliche Entwicklungsphase eines geistlichen Mannes geprägt ist, ist nicht nur sicher sein, sondern auch Sicherheit geben. Weil die Bibel sagt, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo wir einander brauchen, wo wir voneinander abhängig sind und wo einer vom anderen auch immer wieder ermutigt wird. Und diese Kinder in diesem Kindesalter, Menschen, die geistig gesehen in diesem Kindesalter sich bewegen, da können wir uns diese Spontanität und diese Leichtigkeit abschauen und können sagen, Mensch, wie die sich freuen am Herrn. Aber was diese Kinder wieder brauchen die Sicherheit. Die brauchen die Männer und Frauen im Glauben, die Gereiften, um diese Sicherheit zu geben. Und frag dich mal ganz ehrlich selber, wo stehst du in deinem Leben? Wie lange bezeichnest du dich schon als ein Nachfolger des Herrn, als ein Christ? Und wem alles gibst du Sicherheit? Wem gibst du Sicherheit? Wer kann sich bei dir anlehnen, wie so ein müder Wanderer an so eine dicke Eiche? Sagt, die steht, die fällt hier nicht um. Das ist ja kein Birkenzweigel, wo ich sage, huch, das drückt im Rücken und dann biegt das nach hinten. Sondern so eine richtige, straffe Eiche, die steht. Das ist das, was Gott möchte mit diesem Mannesalter, mit diesem Charakter, sicher sein und Sicherheit geben. Und eine sehr, sehr schöne, einen schönen Vergleich, einen ermutigten Vergleich haben wir gefunden, wo wir uns am Freitag über dieses Thema auch unterhalten haben. Sagt, Mensch, diese Phasen, diese Wachstumsphasen, weil man sich ja manchmal so ein bisschen in Schweiß abwischt und sagt, Mensch, irgendwie dauert das alles tüchtig lange. Diese Kinderphase ist relativ in unserem Leben, die ist relativ klar definiert, wann so ein Kind, so mit der Pubertät, weiß nicht, wenn so manche mit 10 oder so, eine 10, eine 11, je nachdem, wachsen so die Kinder raus, das Kindesalter geht so zu Ende. Das Jünglingsalter hat auch eine ziemliche Spanne, eine definierte Spanne. Und da ist man vielleicht so 20, da ist man vielleicht 25 in diesem Jünglingsalter. Und dann ist gut, ne? Irgendwie, ne? Dann wird man zu Berufsjugendlichen, dann sollte mal gut sein, ne? Gut, danke, dass er da mit mir übereinstimmt. Also auch eine definierte Spanne. Und dann wissen wir ja aus der Bibel, ein Leben wert 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Also da ist eine lange Spanne noch bis zu dem, was Gott mit uns vorhat. Und diese lange Spanne soll eigentlich geprägt sein, entwicklungsmäßig von dem Mannesalter, von dem gekennzeichnet sein, von dem Mannesalter. Also wenn wir dann uns aufmachen, die restlichen 50, 60 Jahre dem Herrn zu folgen, dann sollten wir diejenigen sein, die sicher sind und Sicherheit geben. Und die darin auch wachsen. Ja? Die Eiche, die ist nicht gleich so dick. Da sind Jahre ins Land gegangen, bis die so dick war und Wind und Wetter getrotzt hat und trotzdem noch steht. Und das ist wirklich absolut wichtig, dass Gott möchte, bitte lasst euch nicht aufhalten und denkt daran, wenn wir auf der Stelle treten, das ist eigentlich kein auf der Stelle treten, sondern das ist ein Rückwärtsentwickeln. Und wir sollen, so sagt die Bibel, das feste Speise aufnehmen, weil die ist für die Gereiften. Da gibt es einen schönen Bibelvers, denn im Hebräer 5, Vers 14, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinn durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das ist etwas, wo Gott mit denen hin will, die in diesem geistlichen Wachstum, in diesem Mannesalter sind. Da die haben ihre Sinne geschult durch Übung, sehen wir hier. Also das ist nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel gefallen. Sie haben sich vom Heiligen Geist bewegen lassen, haben im Wort Gottes geforscht, haben ihre Sinne geschult, geübt, damit sie unterscheiden können, das Gute und das Böse. Und das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Und dort will Gott mit uns hin. Und das soll euch kennzeichnen. Und jeder, der hier sitzt oder der zu uns gehört, den wollen wir dort mitnehmen und sagen, Mensch, denke dran, du sollst wachsen. Gott will mit dir weiter wachsen. Und Gott will nicht, dass wir stehen bleiben. Ich möchte zu diesem Heranwachsen noch einen Bibelvers lesen, ein paar Bibelverse lesen aus dem Epheser 4, Vers 13 bis 16. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also ihr seht hier die Bibel, dieser Wachstumsanspruch, sage ich mal, dass wir uns entwickeln, dass wir weitergehen, dass wir nicht auf der Stelle treten oder uns zurückdrängen lassen, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Wort Gottes. Gott möchte, dass Dinge wiederhergestellt sind, möchte auch, dass in deinem Leben Dinge weitergehen und nicht stehen bleiben. Und er möchte, dass jeder von euch, jede Frau, jeder Mann zu dieser vollen Reife gelangt, zur vollen Größe des Christus. Deckt sich wieder mit diesen Bibelstellen, wo die da diesen Anspruch haben, dass wir ihnen immer ähnlicher werden. Und dann komme ich wieder zurück zu dem, mit dem ich eingestiegen bin. Wir werden, unter anderem ist es so eine Möglichkeit, ihm ähnlicher zu werden, indem wir ihm anschauen. Indem wir da aktiv sind, ihm anzuschauen im Wort Gottes, in der Anbetung. Aber das Ziel ist Reife und Christusähnlichkeit. Das ist das, so zu denken, so zu reagieren, so geradlinig und gleichzeitig so liebevoll und so mit so einem Durchhaltevermögen durchs Leben zu gehen wie Jesus selbst. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Damit wir, und hier steht, ich will das mal ein bisschen erweitern, dass wir auch nicht nur hin und her geworfen werden von jedem Umstand. Das eine ist ganz klar, es kursiert viel Irrlehre, es kursiert viele Dinge, die sich schon lange nicht mehr am Wort Gottes orientieren. Das soll uns die Gereiften, die gewachsen sind aus dem Kindesalter über das Jünglingsalter, die gekämpft haben und in das Mannesalter, in das geistliche Mannesalter gekommen sind, die sind gekennzeichnet, dass sie wissen, was geschrieben steht, sich nicht von allem umblasen lassen, was Lehre betrifft, aber auch was Umstände sind. Es gibt Leute, die sind durch das kleinste bisschen, wenn sie an irgendeiner Stelle mal nicht gelobt werden, wenn ihr jetzt so gut gemeintes Werk mal nicht gesehen wird und es haben nicht genug Anerkennung bekommen, dann sind die gleich zu Tode betrübt. Ein gereifter, einer, der im geistlichen Mannesalter ist, sagt, ich bin geliebt vom Herrn und ja, vielleicht sieht später mal jemand, dass ich hier sauber gemacht habe, ohne dass ich gefragt wurde oder was auch immer. Oder dass ich hier schon seit Monaten für jemanden bete, ohne das an die große Glocke zu hängen. Jemand, der gereift ist, sagt, mein Lohn ist im Himmel, mein Lob. Es heißt nicht, dass wir sollen gerne aufmerksam sein. Und uns, das tut uns allen gut. Aber wenn das mal ausbleibt, darf uns das nicht gleich ins tiefste Loch bomben. Da hat mich mal jemand nicht angerufen und da bin ich gleich wieder total verloren. Nein, Gott ruft dich jeden Tag. Wir sollen bloß hören. Ja, wir sollen also nicht hin und her geworfen werden und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre oder, wie ich gesagt habe, der Umstände, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Sondern wir sollen wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir sollen heranwachsen. Hier ist das nochmal dieser Schwerpunkt. Es geht ums Weiterentwickeln, um Wachstum. Von ihm aus, also von Jesus, von diesem Haupt aus, vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also nochmal mit anderen Worten, dieser letzte Satz. Über allem steht, Jesus ist das Haupt. Wir folgen ihm, er hat das Sagen und keiner baut sein eigenes Reich. Das steht als erstes, der ganze Leib wird gelenkt, die Denkzentrale, der Maßstab, dort wo es lang geht, ist Jesus Christus. Das steht über allem. Dann steht drinne, dass keiner unabhängig ist. Wir sind alle verbunden in diesem Leib durch verschiedene Gelenke, durch Sehnen, durch diese Blutbahnen. Wir sind alle verbunden. Das heißt, in einer neutestamentlichen Gemeinde ist dieser Gedanke, ich lasse mir nichts sagen und ich mache mein Ding für mich alleine, der existiert nicht. Diesen Gedanke gibt es nicht. Wir sind alle miteinander verbunden. Und deswegen sagt an einer anderen Stelle die Bibel auch, wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Und wenn sich ein Glied freut und Erfolg hat in seinem geistlichen Wachstum und ermutigt ist und Dinge erlebt mit dem Herrn, freuen sich die anderen mit. Deswegen fordern wir euch oft auf, hier Zeugnis zu geben, was der Herr in eurem Leben getan habt oder dass wir das in die News schreiben oder irgendwas zu sagen, gebt Zeugnis von dem, was der Herr mit euch macht. Wenn sich ein Glied freut, freuen sich die anderen mit. Aber wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Und wie wir hier kommen, dass auch jedes Glied hat ein verschiedenes Maß an Leistungsfähigkeit. Also das ist nicht das Kriterium, wie gut du bist, ob du viel oder wenig leistest. Das Kriterium ist, ob du an der Stelle, wo du eingesetzt bist, funktionierst und lebst. Das ist wichtig am Leib. Die Kniescheibe hat nicht die Aufgabe, irgendwo in der Weltgeschichte rumzugucken. Hat sie halt nicht. Das ist halt nicht die Fähigkeit der Kniescheibe. Aber das Auge kann sich das schönste Ziel ausschauen, wenn der Meniskus gerissen ist oder weiß was ich, was da im Knie passiert, kann das Auge sagen, dort will ich hin auf diesen Berg. Der Körper, der Leib wird es nicht schaffen, weil das eine Glied irgendwie krank ist, kaputt ist. Und das ist so wichtig, dass wir einander, diese Abhängigkeit voneinander, also es ist halt nicht, es ist nicht uninteressant in einer Gemeinde, wie es um dein Wachstum steht. Das gibt einen Rückschluss auf die ganze Gemeinde, auf das ganze Wachstum des Leibes, steht hier im Vers 16, Epheser 4, Vers 16. Damit wir einander aufbauen, damit der Leib aufgebaut wird und mit Jesus Christus Ehre gegeben wird. Das ist das, was das Wort Gottes sagt und was Gott einfach möchte mit uns. Wir sollen wachsen, damit das Bauwerk, was wir tun, was wir bauen, damit das nicht zum Stillstand kommt. Das ist Gott so sehr wichtig. Ja, ich habe mir noch eine Bibelstelle notiert aus dem 1. Korintherbrief, 14, Vers 20. Ihr Brüder werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern dort, wo wir klein sein sollen, Kinder sein sollen im Verständnis, ist hier, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, aber im Verständnis werdet erwachsen. Also dort, wo unsere Kraft klein sein soll, ist das dort, wo wir einander Schmerzen zufügen, wo Bosheit herrscht, da könnt ihr das auf dem Low Level halten. Aber im Verständnis für das, was Gott mit uns machen will, mit dir machen will, da sollen wir erwachsen werden. Und da sollen wir von dem Kindesalter wachsen in das Mannesalter, über dieses Jünglingsalter hinweg in das Mannesalter und sollen daran lernen, dass Gott mit uns vorwärts gehen will und etwas mit uns vorhaben will, vorhat und da weiter will. Ich weiß nicht, ich denke, dass wir diese Zeit noch haben. Ich hatte eine sehr ermutigende Geschichte gelesen im Alten Testament, die dieses Thema ein bisschen aufnimmt und wo ich sage, Mensch, dieses am Wachstum hindern, uns irgendwie zum Stillstand zu bringen, ist irgendwie ein alter Hut, den der Teufel irgendwie hat. Er will irgendwie uns durch verschiedene Sachen herausfordern und will sagen, das, was Gott vorhat, will ich, soll zum Erliegen kommen, damit, wenn das Haus Gottes gebaut wird, und die Gemeinde ist ja im übertragenen Sinne im Neuen Testament das Haus Gottes, und dort soll etwas stattfinden. Da sollen nicht nur schöne Konzerte und gute Musik gespielt werden, sondern da soll Überführung, Wiederherstellung und Heilung sein. Für Menschen, die hier kommen, Menschen, die Fragen haben, Menschen, die nicht wissen, Menschen, die auch Angst haben, was passiert denn in meiner Ewigkeit? Wo gehe ich denn hin? Die sollen Antworten finden im Bau des, im Hause des Herrn. Heute übertragen, damals war es der Tempel, heute übertragen in der Gemeinde. Das hat ein Ziel, dass Menschen zur Wiederherstellung kommen und dass Menschen Antworten finden, und wiederum, wenn sie Antworten und Heilung gefunden haben, anderen wieder Heilung geben. Dieser Effekt, dieser Domino-Effekt soll natürlich, ist der Teufel schwer interessiert daran, dass das nicht stattfindet. Und diese Entsprechung aus dem Alten Testament, dass Gott daran interessiert ist, dass das geistliche Haus des Herrn wächst, war ja damals das physische Haus des Herrn, der Tempel. Und ich möchte euch da mal mit hineinnehmen in eine Geschichte, die euch mit Sicherheit bekannt ist, aber mir sehr deutlich war, sage ich, ja, das ist echt mies, mit was der Teufel arbeitet. Und wir können daran lernen und sagen, pass auf, mit mir nicht. Wir können das lesen im Wort Gottes, wir können daraus lernen und können sagen, mit mir nicht. Ein kleiner Ausflug in die Geschichte, in die Zeit vor Jesus, war ja klar, oder das ist euch sicherlich allen klar, dass Jesus Gott sein Volk erwählt hat, das Volk der Juden, die Israeliten, hat sie durch viele Geschichten gebracht, aus Gefangenschaftssklaverei befreit und hat in den von ihm versprochenen Land gesagt, hier will ich eine Stätte machen, wo ich wohnen kann und wo ich angebetet werde. Und es entstand dieser israelitische Staat, es entstand die Königreiche und es entstand unter Salomo letztendlich auch der Tempel. So weit, so gut, super Sache, Tempel gebaut, Gott wohnt hier, alles bestens. Aber wie ihr alle wisst, leider hat das Volk Israel sich von ihrem Herzen her so von Gott entfernt, dass die Feinde so viel Einfluss bekommen hatten, dass sie, dass letztendlich das Volk in die Gefangenschaft zerstreut wurde, weil sie durch Ungehorsam, durch Gottesferne einfach nicht mehr mit dem Herrn unterwegs waren und andere Völker nahmen das Land ein und letztendlich am Ende der Fahnenstange hat man sogar den Tempel zerstört. Das heißt, der Ort, wo Gott wohnt, und das ist auch das Fernziel des Teufels, wenn wir überlegen, was hat das jetzt mit meinem Wachstum zu tun, was hat das damit zu tun, was ich vorher alles gesagt habe zu unserem ganzen Wachstum. Das Fernziel ist, die Stelle, wo Gott wohnen kann, wo er angebetet wird und wo es Antworten gibt, die soll zerstört werden. In dir oder auch als Gruppe, als ganze Gemeinde. Und das ist so wichtig. Ihr müsst das sehen, ihr auch als ein geistlicher Tempel, dass ihr da, dass dieser Bau nicht aufhört, weil sonst geht die Stelle verloren, wo Gott wohnen kann. Und das wäre sehr fatal. Aber Gott, wie ihr das wisst, hat immer Pläne, hat immer einen Ausweg, hat immer etwas Neues. Und als das Volk Israel dann in babylonischer Gefangenschaft war, ging es dann so weit, dass sie natürlich, dass auch die Babylonier dann nicht ewig regiert haben. Und irgendwann ging das dann ins persische Weltreich über. Und da gab es einen König, einen gewissen Kyros, mit dem begann das da. Und da steht in der Bibel etwas ausgesagt, das war sehr interessant. Und im ersten Jahr des Kyros, des König von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros. So, und jetzt überspringe ich mal ein bisschen was, damit es hier nicht zu lang wird. Das heißt, Gott hat einen völlig heidnischen König in sein Herz gesprochen und hat gesagt, weißt du was, lieber Kyros, erlass eine Vorschrift im Land, alles was Jude heißt, soll zurückgehen nach Jerusalem, soll den Tempel wieder aufbauen. Das hat er nicht gemacht, weil er so ein guter Kerl war, sondern weil Gott Möglichkeiten hat, Menschen Herzen zu berühren und zu erwecken. Und dieser Kyros war damals der König von Persien und der hat so ein Edikt erlassen und hat gesagt, dass der Herr, der Gott des Himmels, dem alle Königreiche der Erde gegeben sind, er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Und aufgrund dieser Anweisung lässt er die Juden zurückgehen und die Priester und Leviten formieren sich. Dann gibt's im Buch Esra eine ganz lange Aufzählung, wie viel Söhne von wem alles wieder aus der Gefangenschaft dann zurück sind nach Jerusalem. Und sie beginnen dann, können wir dann weiterlesen, mit dem Wiederaufbau des Brandopferaltars als erstes. Das heißt also, er wird etwas gebaut, etwas wieder hergestellt, etwas, was kaputt gegangen ist, letztendlich wuchs wieder. Die Stelle, wo Buße getan wurde, sie errichteten den Altar, Esra 3, Vers 3, auf seiner Grundfeste, obwohl, das ist auch sehr interessant, Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder auf ihnen lastete. Also auch Furcht, wo du sagst, oh, ob wir das schaffen. Auch das soll uns von diesem Wachstum und von dem Bau am Hause des Herrn nicht abhalten. Gott hat gesagt, ich möchte, dass meine Wohnstätte, so zeichne ich mal Tempel und Gemeinde zusammengefasst, dass meine Wohnstätte wieder aufgebaut wird und lasst euch auch in eurem Wachstumsschritten nicht davon abhalten, dass ihr vielleicht irgendwie Angst habt vor den Ländern, von den Völkern ringsherum oder von irgendetwas anders. Und sie haben das getan, sie haben diesen Tempel errichtet, sie haben erst den Brandopferaltar errichtet und im nächsten Schritt bauen sie weiter an diesem Tempel. Es wird ein Grundstein gelegt, um den, wie es dann später auch so genannt wird, den zweiten Tempel sozusagen aufzurichten. Also weil das ja dieser physische Tempel war. Und sie haben die Bauleute zusammengerufen und sie haben auch die Priester und die Leviten zusammengerufen, haben dem Herrn Lobpreis und Ehre gegeben, wie wir dann weiter lesen können. Und sie hatten einen großen Jubelgeschrei, ein großes, dieses Freudenfest, im Vers 13 können wir das lesen, ein großes Jubelgeschrei, so dass man den Schall weithin hörte. Aber die waren nicht leise, die haben sich gefreut über die Tatsache, der Wohnort Gottes wird wieder aufgebaut. Und wenn du in deinem Leben sagst, Mensch, ich will weiter wachsen, der Wohnort Gottes in mir soll wieder nach einem gewissen Maß an Zerstörung wiederhergestellt werden, die haben sich darüber gefreut. Die haben sich echt darüber gefreut und sagt, Mensch, das ist das Richtige und das Gute. Ja, wäre so schön, wenn die einfach dort hätten weitergebaut und am Ende hätten sie die Einweihung gefeiert. Aber es kam noch etwas anders. Und da habe ich auch solche Parallelen gesehen halt zu uns. Und jetzt müssen wir vielleicht mal ein Stück ausführlicher lesen, um den Zusammenhang besser zu bekommen. Ich lese mal ab dem Kapitel 4. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel. Zerubabel war also der eingesetzte Königsnachfolger sozusagen. Also das, was in der Linie von David, Salomo und so weiter. Und da war einer der führenden Leute und zu dem Zerubabel hat der Kyros gesagt, du bist der Chef, geh dorthin. Seht zu, dass dort wieder was aufgebaut wird. Und sie kamen zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir nicht seit dieser Zeit, seit der Zeit Asarhadons, das war ein anderer König von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Also Vers 2, kurz zur Erklärung, was ist da passiert? Die Menschen, die dort wohnten, die haben gesagt, Mensch, wenn jetzt die Juden schon wieder kommen und wenn die hier was aufbauen, wenn hier jetzt was wachsen soll, wir springen mit auf diesen Zug. Und das waren, also ich sage das jetzt mal, wir lesen das jetzt nicht noch in Parallelstellen, können das nachlesen. Diese Menschen, die dort sich anboten zu sagen, Mensch, wir beten mit euch an, wir wollen das alles mitmachen. Das waren Menschen, die waren letztendlich zwangsumgesiedelt, nach der Vertreibung der Juden dorthin gebracht worden und hatten, wo sie frisch dorthin kamen, noch unter babylonischer Zeit, durch die Hudelei in diesem Land. Weil da lebten Haufen wilde Tiere und ihre eigene Bevölkerung wurde permanent von den Löwen gefressen. Und habe ich gesagt, so ein Mist, jetzt sind wir hier zwangsumgesiedelt, angeblich soll das ein schönes Land sein und wir haben hier quasi eine Wildtierplage. Und haben das dann nach Babylon in Brief geschickt und haben gesagt, ey, horchte mal, das geht hier nicht, hier kann kein Mensch wohnen, ohne das mit seinem Leben zu bezahlen. Das liegt daran, wir kennen den Landesgott nicht, wir müssen irgendwie dem Landesgott auch Ehre geben. Nicht, dass wir dem jetzt völlig vertrauen wollen, aber irgendwie scheint das so ein mächtiger Gott zu sein, da hat hier Löwen geschickt, die uns fressen, wir müssen dem auch irgendwie opfern. Und da kam man dann Jahre vorher eben auf die Idee zu sagen, lass da irgendeinen jüdischen Priester mit hingehen, irgendeinen jemand, der da weiß, wie die Gesetze funktionieren und die sollen dort auch dem israelitischen Gott anbeten und damit ist gut. Und auf diese Stelle beziehen die sich, wir beten doch schon ewig auch euren Gott an. Aber diese Menschen, die dort kommen, die stehen für mich sinnbildlich für alle möglichen Kompromisse, die uns an Wachstum und an einem richtigen Aufbau hindern wollen. Das steht synonymmäßig, also vergleichsmäßig für alles das, was Gott nur zu unserem Leben so mit dazufügt und nicht das Leben an ihm abgibt. Interessanterweise hätten die ihren Tempel bauen können, und das wäre alles kein Thema gewesen, wenn sie dort gesagt hätten, ach ja, ihr seid jetzt schon seit ein paar Jahren hier und irgendwie gebt ihr euch ja auch Mühe, irgendwie nicht ganz gottlos zu sein und lasst uns das doch zusammen machen und ihr tretet uns nicht auf die Füße und wir euch nicht und alles ist lieb. Hätten die sich auf diesen Kompromiss eingelassen, wäre an dieser Stelle das Wachstum und die Wiederherstellung gestoppt gewesen. Und das ist für mich eine so eine Parallele zu dem, was mir heute auf dem Herzen war. Wenn ihr euch auf Kompromisse einlasst, die nicht dem Wort Gottes entsprechen, dann stoppt das auch unser Wachstum. Wir werden damit nicht weiterkommen. Und nun ist es ganz interessant zu lesen, was die gesagt haben. Preis dem Herrn, haben die da gesagt, aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, den Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Aber das ist ein starker Vers in Esra 4, Vers 3. Die haben gesagt, nichts da mit Kompromissen. Nichts da mit Ökumene und mit Einheitsbrei. Sondern die haben gesagt, wir sind das auserwählte Volk und wir werden ihn bauen. Klingt äußerst unhumanistisch. Diese bösen Leute, dass die das nicht zulassen. Aber was dahinter steht, ist nicht ein gewisser Hass gegen die Leute oder dass die was gegen die Leute hätten, sondern es ist ein geistliches Verständnis, muss da entwickelt werden für diese Bibelstelle, die sagt, ein Bau und Wachstum am Haus des Herrn inklusive irgendwelcher Kompromisse fällt aus. Das ist das, wozu uns die Bibel herausfordert. Wie gesagt, es geziemt sich nicht, dass wir, die ihr so Halbseiten hier irgendwie Dinge macht, die nicht dem Wort Gottes entsprechen, und wir gemeinsam dem Haus ein Herrn bauen, dem Herrn ein Haus bauen. Interessanterweise geht es dann hier weiter. Dann ging es los mit den Schwierigkeiten. Dann haben die Leute angefangen, lesen wir im Vers 4 weiter, da suchte das Volk, was dort im Land gewohnt hat, da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Also, jetzt gibt's hier einen geschichtlichen Einschub. Die haben jetzt versucht, das Wachstum zu stoppen, den Bau zu stoppen. Und zwar in dieser Zeit zwischen dem König Kyros und Darius. Werde ich euch noch was erklären, weil das sehr interessant ist, was da zwischen den Zeilen herauszufinden ist. Denn es kam nach diesem Kyros, und ich erinnere nochmal, der Kyros, der war vom Herrn angerührt. Dass sich zum Herrn bekehrt hat oder was, ich weiß es nicht. Er war angerührt vom Herrn, so stand es im Esra 1 drinne, und sagt, der Gott Israels ist der wahre Gott, lasst ihm wieder ein Haus bauen. Und die Menschen, die dann dort gesagt haben, irgendwie müssen wir die Juden vertreiben, die haben zwar rumgestichelt zu Lebzeiten des Kyros, aber richtig aktiv wurden die erst, als Ahasveros König wurde. Da schrieben sie zum Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Also an den König, der noch gelebt hat, wo die gesagt haben, das ist richtig, was die machen, ich habe das angewiesen, an den haben die sich gar nicht gewendet. Die haben sich an den nächsten König gewendet. Und dann kommt es noch ein bisschen dicker. Und als der Ahasveros, der war auch nicht sehr lange an der Regierung, dann kam ein gewisser Artasasta, die Namen sind jetzt nicht ganz so wichtig, der kam dann an die Regierung und dort haben sie dann richtig losgelegt. Da schrieben Bislam, Mitrat, Tabel und ihre übrigen Genossen an Artasasta, den König von Persien. Der Brief aber war in Aramäisch geschrieben und ins Aramäisch übersetzt. Und dort haben die, letztendlich könnt ihr zu Hause dann mal lesen, haben die so richtig losgelegt, gegen die Juden zu hetzen und dass die schon immer in Volk war, was sich gegen die Regierung aufgelehnt hat, und dann bist du dein Land los und dann geht dies und jenes, und ganz, ganz schlimm, ganz, ganz sehr haben sie ihm gewarnt. Und dieser Artasastas, dieser König, geht auf diese Anklage ein, auf diesen Brief. Und damals, Vers 24, habe ich ein paar Verse übersprungen, geht es dann wieder, damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand, bis in das zweite Jahr der Regierung des Darius von Persien. Also diese Parallele von dieser Stelle, mir geht es ja immer noch um dieses, dass das Wachstum und der Bau am Haus des Herrn und in eurem Leben nicht aufhört. Und diese Geschichte, diese Parallele, diese Umstände außen herum, die Bewohner des Landes, die haben das auf eine ganz miese Art und Weise, so wie es uns manchmal geht, das sind ganz putzige Umstände, die uns von unserer geistlichen Vorwärtsentwicklung abhalten. Und die sind in vielen Dingen auch nicht sehr fair. Weil diese zwei Könige, habe ich mal nachgeguckt dann in so einem Geschichtsregister, die haben wohl ganze 6 oder 7 Jahre regiert zwischendrin in dieser Regierung zwischen Kyros und Darius. Und dieser zweite, dieser putzische Artaxerxes, der war nur wenige Monate an der Macht und war auch unrechtmäßig an der Macht. Das war nämlich ein sogenannter Usurpator, also einer, der sich widerrechtlich auf dem Stuhl durch Putsch oder durch irgendwas auf den Königsstuhl gesetzt hat. Und genau mit solchen subversiven Elementen arbeitet die Finsternis, um uns von der Nachfolge abzuhalten. Und ihr, die ihr das Wort Gottes ein bisschen kennen, wissen dann, dass unter Darius wieder eine andere Zeit angebrochen ist. Das war dann die Zeit mit Daniel und wo Darius dann auch gesagt hat, der Gott der Juden ist der wahre Gott. Und das hat mich irgendwie so ermutigt. Dachte ich, ja, der Teufel hat damals schon versucht, mit ganz putzigen Sachen das, den Bau am Hause des Herrn zu stoppen. Und wir sind irgendwie herausgefordert und mich hat das irgendwie ermutigt. Ich habe gesagt, Mensch, damit müssen wir wieder neu umgehen und sagen, Gott will, dass wir wachsen. Gott will, dass wir weitergehen und Gott warnt uns auch auf so vielfältige Weise. Auch sicherlich, man muss diese Stelle mal ein bisschen in Ruhe lesen. Und wo ich das dann alles gelesen habe, dachte ich, ja, diese Stinkstiefeln, die haben gewartet, bis der Durchblick hatte, der Augen zugemacht hat, haben sich dann an irgendwelche taube Nüsse gewendet, um da irgendwie mit ihrem Ding, aber so arbeitet der Teufel. Die Umstände, um uns von einer lebendigen Nachfolge abzuhalten, die sind manchmal, wenn man sagt, Mensch, das bringt's doch gar nicht. Das ist doch nicht wirklich ein Grund, um uns von unserem Wachstum und von dem Weitergehen aufzuhalten. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Bibelstelle, die weiß ich jetzt nicht genau, habe ich nicht rausgesucht, nur schnelle, die kam auf uns auch noch im Lobpreis, aber es gibt, ich sage sinngemäß, eine Stelle, dass die Zeiten in dieser Zeit, also die Leidenszeiten dieser Zeit, nicht ins Gewicht fallen, gemessen an dem, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Und das ist auch eine Ermutigung für alle die, die irgendwo jetzt irgendwie in einer Situation sind, wo du sagst, naja, das sagst du so schön von hier vorne am Mikrofon, wo da momentan keiner widersprechen kann. Du müsstest mal wissen, was mich getroffen hat, oder du müsstest mal wissen, wie lange ich mich schon quäle mit dem oder demjenigen Problem. Aber die Bibel sagt, dass das, was Leiden, was du jetzt als Leiden empfindest in der jetzigen Zeit, es fällt nicht mal ins Gewicht für das, was wir in der Ewigkeit erleben. Aber wisst ihr, wann die Leiden der jetzigen Zeit ins Gewicht fallen? In alle Ewigkeit? Die fangen dann an, ins Gewicht zu fallen, wenn wir uns von der Nachfolge abhalten lassen und uns letztendlich von dem richtigen Weg abbringen lassen. Wenn jemand unter uns es gestattet, den Leiden oder was auch immer du unter Leiden oder Druck oder Mühsal bezeichnest, wenn wir es diesen Dingen gestatten, uns so weit von der Nachfolge abzubringen, dass wir am Ende dem Herrn und das, was der Herr mit uns bauen will, den Rücken kehren, dann werden diese Leiden sehr wohl Einfluss nehmen in der zukünftigen Zeit. Wenn wir sagen, okay, nicht ganz einfach, ist vielleicht auch gerade eine Situation, wo ich nicht gerade damit angeben kann, ist auch ein bisschen peinlich, dass ich zugeben muss, dass es bei mir geistlich nicht so richtig vorwärts gegangen ist, aber wir lassen uns von diesem Wachstum und von dieser Nachfolge nicht abbringen, weil wenn das geschieht, dann wird das auch was in Zukunft, da auf uns, wird das, was wir jetzt erleben, in alle Ewigkeit nicht einmal ins Gewicht fallen. Es ist ein Stäubchen. Ja, ihr Lieben. Amen.